Mittelpunkt. Präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Das Gespräch zu einem neuen Hype heisst Longevity. Dazu ist jetzt auch ein Buch erschienen mit dem lakonischen Titel Longevity. Die beiden Autoren sind bei mir im Studio und mit ihnen unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski.
Ticket to anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone, be someone, be someone.
Longevity, Langlebigkeit, ist der weniger elegante deutsche Ausdruck für das Wort. Das Buch ist jetzt rausgekommen, Longevity 2.0, 450 Seiten dick. Die beiden Autoren bei mir im Studio, und zuerst müssen wir etwas erfahren. Und das ist sehr, sehr spannend. Das ist der Marco Murphy und der Christian Finger. Fangen wir bei dir an, Marco. Erzähl mal, wer bist du?
Ich bin ursprünglich Lehrer von Beruf, habe 8 Jahre auf diesem Beruf gearbeitet, habe auch noch studiert, Geografie, Erdwissenschaften und Ökologie. Und während der ganzen Zeit habe ich aber auch schon Karate zuerst trainiert und auch unterrichtet. Habe das im Spitzensport gemacht als Athlet, bin auch noch Nationalmannschaftstrainer geworden beim 1. Dachverband vom Karate. Und so habe ich sehr viel Hüte schon dann.
Und du bist ja auch noch Weltmeister geworden, oder was?
Ja, bei der WUKF.
Was ist das?
Das ist einer von den 2 grossen Dachverbänden. Das ist ein stilübergreifender.
Aber wenn ich jetzt dich so anschaue, wir kennen uns nicht gut. Du siehst ein bisschen aus wie ein Sprenzel, oder?
Das ist gut so.
Und ist das gut? Im Karate?
Ja, ja.
Ist es wichtig, muss man nicht so Muskeln haben?
Mo, ich habe schon Muskeln drunter. Aber wie gesagt, also es geht darum, schnell Treffer zu landen und auch wieder auf Distanz zu gehen. Und also jetzt in dem Format, wie ich gekämpft habe, schlägt man nicht voll zu. Also man stoppt beim Knie und auf den Körper darf man schon härter zuschlagen, aber dort habe ich mir geschaut.
Okay, du bist 51, machst das immer noch, leistungsmässig?
Nein, das ist für mich vorbei. 2021 bin ich das letzte Mal gestartet, zuerst mal 1997 in Tokio. Also 24 Jahre bin ich als Wettkämpfer unterwegs gewesen.
Ah, in Japan, also dort, wo es eigentlich herkommt?
Ja.
Und dort hast du können parieren mit denen?
Damals hat es mir gelangt bis ins Halbfinale. Ja.
Okay, genau. Also wer sind so die besten Karate-Kämpfer heutzutage?
Es hat sich völlig verschoben. Ja. Also die fängt mit auch in der Schweiz mit der Elena Quirici, die super performt im Moment, aber dann haben wir Ägypten oder Iran, also ganz andere Nationen, als man würde vermuten, aber Japan ist natürlich noch dabei.
Also, wie bist du überhaupt zum Karate gekommen?
Ich habe in meiner Kindheit und Jugend schweres Asthma gehabt und ich habe eigentlich nach einem Weg gesucht, das zu überwinden. Und dann ganz viel starke Medikamente müssen nehmen, Sprays und das einfach regelmäßig, das hat mich wirklich belastet. Und ich habe im Karate einfach die Chance gesehen, dass ich dort wirklich aktiv selber etwas tun kann. Und dann
noch wieso denn? Also das ist gegen Asthma, Karate gegen Asthma?
Ja.
Das höre ich jetzt erst mal.
Doch, ja,
es steht das ja im Buch auch.
Es steht im Buch und es geht ja auch um Grenzen. Es geht darum, Widerstände zu überwinden und Asthma, wie ich es heute sehe, hat doch einen starken Psycho. Somatische Komponenten drin. Und ich habe das Gefühl, ich habe dort wie gelernt, an mich selber zu glauben, meine Grenzen auch zu suchen und dort zu merken, hey, die Kraft ist in mir.
Okay, du bist ja dann gereist, also nach Indien, Vietnam, Japan etc. Auf der Suche nach was?
Ja, im Rahmen von meinem Studium wollte ich Entwicklungsweg nachgehen von der Kampfkunst, von der asiatischen. Man sagt, der Ursprung ist in Kerala, in Südindien. Und dort findet man das Kalaripayat, das ist eine 4000-jährige Kampfkunst. Habe ich dort 3 Monate trainiert und dann habe ich wollte durch Asien durch Verschiedenes gesehen und darüber auch die Arbeit schreiben für die Uni, aber das habe ich dann gar nicht gemacht am Schluss.
Okay, aber Karate hat dich natürlich näher an die ganze Region angebracht, oder? Von der Verbindung her bist du dann, glaube ich, auch nach Okinawa gegangen. Okinawa, ganz ein spezieller Ort, reden wir vielleicht später drüber. Und dann hast du dich aber, glaube ich, eben auf etwas anderes konzentriert, berufsmässig. Hast du ein Gesundheitszentrum gegründet, zusammen mit dem Christian, ist das richtig?
Ja, das allein gegründet, zuerst vor gut 20 Jahren. Der Christian ist dann eingestiegen, wo wir nochmal in diesem Gefäß eine eigene Firma haben. Jetzt seit 2019. Das Maruda schon, das ich gegründet habe, gibt es seit 2005.
Aber was machen die dort?
Es ist inzwischen ein Gesundheitszentrum, sage ich.
Was heisst das, Gesundheitszentrum? Das klingt jetzt ein bisschen sehr unbestimmt.
Ja, ist es so. Oder ja. Breit. Also wir haben 2 grosse Trainingsräume, wo wir verschiedenste Formen anbieten. Also natürlich Kampfkunst, aber auch Yoga, Pilates, und so weiter. Also Sachen, wo wir möglichst viele Leute abholen wollen.
Wo du selber auch lehrst, den Leuten?
Ja.
Also du kannst alles, von Pilates bis Boxen, Kickboxen und so weiter. Und noch Yoga.
Was ich wirklich gut kann, ist Karate. Kickboxen bin ich schon nicht mehr so daheim, obwohl ich Ausbildungsverantwortlicher war, jetzt noch bis letzten Dezember, am Baschbo. Für die Sportart, die ich dort neu aufbauen durfte. Aber ich sehe mich ganz klar im Karate und dort, wo ich noch Functional Training anleite und dort, wo ich auch ausbilde, also Trainer ausbilde, Trainerinnen. Genau.
Also, sehr spannend. Christian Finger, du bist jünger, 40. Der Marco ist 51, also du bist dazugestossen. Aber du hast eine unglaublich interessante Geschichte.
Ja, merci vielmals. Ich bin ursprünglich Psychologe, habe ganz normal Psychologie studiert, habe mich dann im Bereich Sportpsychologie spezialisiert. Und ich habe einfach immer gemerkt, nur so die Psyche allein, da fehlt mir einfach etwas. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, wie kann man die ganze Leistungsfähigkeit am Anfang, aber mit der Zeit halt einfach auch die Gesundheit ganzheitlich beeinflussen. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht.
Und dann bist du auf viele Methoden gestossen?
Genau, dann habe ich einen Master in klinische Psychoneuroimmunologie gemacht.
Wie bitte? Kann man das noch auf Berndeutsch sagen?
Genau, das probiere ich. Da geht's, ist eine sehr systemische Medizin, wo es echt darum geht, wie die verschiedenen Systeme miteinander zusammenhängen. Also welchen Einfluss hat die Psyche auf das Immunsystem, welchen Einfluss hat das Immunsystem auf den Darm und auf die Stressachse und so weiter. Und je besser, dass man das versteht, desto besser versteht man den Körper.
Und gibt es da wirklich handfeste wissenschaftliche Daten?
Ja, das ist ursprünglich ist der Trend aus der Amerika gekommen, ist dann Richtung Niederlande gegangen, wo auch mein Professor herkommt. Und das ist auch in Europa inzwischen ein rechter Begriff. In der Schweiz ist es noch sehr...
Kannst du ihn nochmal benennen? Ich habe nicht ganz mitbekommen.
Genau, das ist die klinische Psychoneuroimmunologie.
Okay, also, und du hast aber einen eigenen Weg dann für dich selber gewählt, um die Probleme zu lösen, erzähl.
Genau, also ich war auch lange im Leistungssport als Wasserspringer, und immer Entzündungen hatte in meinem Schienbein. Ich habe 6-mal eigentlich operiert und war bei den besten Ärzten der Schweiz.
Aber was, Wassersport, sagst du?
Wasserspringen, also wie Turmspringen.
Ah, Turmspringen. Ab welcher Höhe?
Genau, ich habe vor allem 1 und 3 Meter gemacht. Ich habe auch persönliche Höhenangst. Werden wir später vielleicht auch noch ein bisschen dazu kommen.
Nein, wir kommen zu dir. Du hast Höhenangst gehabt. aufs 5 Meter Brett gehen. Also dann hast du gesagt, weil ich so Höhenangst habe, will ich Skispringen.
Genau. Ja, man muss sich neue Ziele setzen, neue Herausforderungen suchen, Grenzen verschieben.
Also, erzähl mal, also wie bist du denn auf die Idee gekommen? Skispringen, das hat man ja das Gefühl, das ist eigentlich etwas wirklich furchterregendes, vor allem auf grossen Schanzen. Da ist man ziemlich lange in der Luft, also fast schon wie ein Vogel, nur man kommt dann irgendwie natürlich runter. Wie bist du da vorgegangen?
Also es ist wahnsinnig furchterregend, aber es ist gleichzeitig auch wahnsinnig begeisternd. Also es ist ein wunderschönes Gefühl, so in der Luft zu sein und diesen Moment geniessen können. Es ist ein sehr achtsamer Moment. Ich bin eingeladen worden, jemand hat gesagt, hey, du wärst ein super Skispringer, komm es doch mal ausprobieren. Und dann hatte ich den Mut. Und
wie gross war die erste Chance?
Das war eine 30 Meter Chance. Das klingt jetzt riesig, da springt man ja nicht so mega weit, wenn man nicht viel macht. Da springt man so 8 bis 10 Meter weit.
Und dann hat dich irgendwie der Hafer irgendwie gestochen, oder was?
Genau, es hat einfach so ganz viele kleine Kinder neben mir gehabt, die kaum laufen konnten. Und die haben das alle gemacht und dann habe ich gefunden, ja, dann kann das nicht so schwer sein, muss ich das ausprobieren.
Also gut, also um das ein bisschen abzukürzen, du bist Weltmeister geworden im Masters springen auf der Planitza-Schanze, wo glaube ich, ist das die grösste Schanze der Welt?
Genau, also du hast jetzt unterschiedliche Schanzen, ich bin nicht auf der grössten Schanze gesprungen, genau, die ist auch nur im Winter im Betrieb, wir waren im Sommer gewesen. Aber es war gleich eine riesige Herausforderung, schon nur das Ganze zu erleben, das ist ein wahnsinniges Erlebnis.
Aber das Masterspringen, was ist das?
Genau, also wir haben Elite und die nächste Stufe, ein schönerer Begriff für Senioren, ist Masters.
Gut. Und dann bist du Weltmeister geworden?
Genau.
Und wie ist es jetzt mit deiner Höhenangst?
Die ist immer noch da, aber sie ist deutlich besser in Kontrolle, sie beherrscht mich nicht mehr, aber es ist nicht so, dass ich komplett angstfrei bin.
Aber was ist jetzt deine Lehre aus dem Ganzen? Also einer, der sich nicht getraut hat, ab 5 Meter Brett ins Wasser zu springen und ist jetzt auf diese Art und Weise weitergekommen. Was ist die Lehre aus dem, wo wir auch etwas daraus können irgendwie erfahren?
Ja, dass man gleich die Grenzen kann verschieben kann, dass man dranbleiben kann und es geht, ich bin dafür, mein Leben ist viel entspannter geworden, seit ich von diesen Schanzen springe, weil ich einfach schon weniger Angst habe, besser mit dieser Angst umgehen kann.
Ja, eben, die Angst, ist sie kleiner geworden oder ist sie einfach kanalisiert oder ist sie weggegangen?
Ich würde sagen, es ist genau gleich noch da. Immer noch, wenn ich oben bin auf der Schanze, denke ich immer noch, warum mache ich das? Und, das
wie ist es denn bei den anderen Skispringen? Weißt du das? Hast du mit denen sicher geredet?
Genau, das ist unterschiedlich. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viel Erfahrung hat man schon. Und gewisse sind ein bisschen mutiger, andere ein bisschen weniger. Aber das kennen die meisten. Also, das ist einfach etwas Unnatürliches, mit fast 100 Stundenkilometern sich den Hang da abzuschmeissen. Wie gesagt, jetzt geht es mir einfach besser, mit dieser Angst umzugehen.
Also, und dann habt ihr entschieden, ihr habt euch ein Zentrum, ihr habt davon gehört, ein Buch zu schreiben, Longevity 2.0. 6 Jahre habt ihr daran geschrieben, habe ich da erfahren. Wir wollen erfahren, was drin steht. Was ist der nächste Musiktitel?
Wir sind bei Lose Control von Teddy Swims.
Und warum?
Der verliert Kontrolle, weil er ganz allein ist. Also, einsam.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a fiend, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief.
Das ist. Es ist nicht für alle, hat einen Vorzugszins und ist kostenlos. Wir von der Regiobank Menedorf investieren das Geld von unseren Kunden hier bei uns in der Region. Und genau darum müssen Sie an der Goldküste oder in einer umliegenden Gemeinde wohnen. Profitieren Sie jetzt und treten Sie dem exklusiven Club bei. Regiobank Menedorf. rbm.ch.
Bei mir sind der Christian Finger und der Marco Marfi, die das Buch geschrieben haben, Longevity 2.0, sind jetzt einfach auf den Hype, der sich bildet, der wahrscheinlich erst am Anfang ist, einfach aufgesprungen.
Nein, wir haben vor 6 Jahren geschrieben und dann haben wir von diesem Begriff noch gar keine Ahnung gehabt.
Also Sie haben zuerst etwas geschrieben und am Schluss haben Sie gedacht, nehmen wir einen Titel, der hält.
Ja, der ursprüngliche Titel wäre «Der Jäger und Sammler im Datenwald» gewesen.
Oh, hat das aber gut geändert.
Ja, ja. Aber genau, können wir da noch drauf eingehen. Aber es ist uns eigentlich darum gegangen, möglichst zusammenzufassen, was ist relevant für uns, wenn es um Gesundheit geht.
Mhm.
Und erst bei der Titelfindung, mit dem Verlag zusammen, ist mir der Begriff zum ersten Mal überhaupt aufgetaucht. Das war etwa 1,5 Jahre. Und dort habe ich dann gemerkt, ja, es geht ja um das. Und das war eine gemeinsame Arbeit gewesen, wo man dann gesagt hat, doch, Longevity stimmt, aber eben 2.0, weil man es doch auch abgrenzen von diesem Trend.
Etwas haben wir ja noch müssen dazu beifügen, also müssen wir erfahren, was das 2.0 soll beinhalten. Aber solche Bücher werden ja vor allem von Medizinern geschrieben, zum Beispiel von Peter Attia, Outlive, ein riesen Bestseller, 500 Seiten, und ihr seid ja nicht Mediziner.
Mhm. Ja.
Wir sind nicht Mediziner, aber wir haben sehr guten wissenschaftlichen Hintergrund. Wir haben auch sehr, sehr viel recherchiert. In meinem Master von klinischer Psychologie, da war sehr, sehr viel Medizin auch gewesen. Und das haben wir in das Werk einfließen.
Und im Verlauf dieser 6 Jahre haben Sie dann viel noch dazu gelernt, was aufgekommen ist in den letzten 6 Jahren. Weil das ist jetzt ja unglaublich viel Literatur, die entsteht und Zeitungsberichte oder Time Magazine hat jetzt gerade vor kurzem eine ganze Titelgeschichte gemacht zum Thema Longevity. Haben Sie da einfach das alles noch einfließen lassen?
Also ja. Persönlich enorm viel gelernt. Also einerseits auch von dir, Christian, aber auch durch die Recherche. Und es hat tatsächlich auch Impact gehabt auf mein Leben, auf mein Persönliches. Also ich habe tatsächlich auf eine Verhaltensänderung
getroffen. Also, erzähl mal. Also ganz konkret, weil ich, das darf ich ja am Rand auch noch erzählen, habe das Buch Echli geschrieben, mit einem Kapitel mindestens, mit Longevity. Also habe mich angefangen mit diesen Themen befassen. Und eben auch, was das auf einem selber irgendwie für Auswirkungen hat. Was ist bei dir?
Also ich möchte zuerst sagen, ich habe das Buch ja auch gelesen und ich finde, wir sind sehr, sehr nahe. Also wir schreiben das Gleiche. Durch dieses ganze Buch geht es eigentlich sehr ähnlich um ja, unsere Gesundheit.
Okay, wenn wir noch schauen, wo wir eventuell noch Differenzen haben. Wir können ja, das noch ein bisschen vertiefen. Also was hast du geändert im Verlauf dieser Recherche für dich?
Also zum Beispiel, meinen Alkoholkonsum habe ich komplett abgeschaltet. Weil ich immer noch das Bild hatte, ja, so ein Gläschen Roten, das ist kein Problem.
So hat es lange geheißen und so.
Genau, und da weiss man mittlerweile, jeder Tropf Alkohol ist toxisch, neurotoxisch. Und ich habe den Impact dann wirklich schnell realisiert, nach etwa schon 50 Tagen, wie ich besser schlafe, träume, besser am Morgen aufstehen und performen. Meine Haut ist besser, die Augen. Also,
wie ist es bei dir, Christian, in Sachen Alkohol?
Ich bin grundsätzlich quasi ohne Alkohol aufgewachsen, weil ich bin dann, als es losgegangen ist, voll als Sportler unterwegs war und habe nie Zugang zu Alkohol gefunden. Darum bin ich da ein bisschen unbefreiter an das Thema gegangen. Ja.
Genau, aber sie stehen am gleichen Ort jetzt. Andere Sachen, die du verändert hast?
Eisbaden tue ich mehr gewichten.
Also erklär, was ist Eisbaden und wie soll das wirken?
Also was ich schon immer gemacht habe, ist kalt duschen. Das mache ich seit 20 Jahren.
Ist kein warm duschen.
Konsequent. Und dort ist einfach nicht das Gefühl. Also wenn ich aus der Dusche rauskomme, habe ich das Gefühl, so, jetzt bin ich parat. Und bei der Recherche habe ich dann doch auch gesehen, wenn es um Regeneration geht, wenn es nach Schlafen und Essen, wenn man dort weiter schaut, ist eben die Kälte doch schon gleich ein Gamechanger.
Aber eben, was heisst Eisbaden? Weil es gibt ja noch Eiskammern, wo noch viel tiefere Temperaturen sind. Was haltet ihr von dem?
Sehr wirkungsvoll, aber halt auch sehr aufwendig. Also man muss sich schon überlegen, ist es der Aufwand wert? Wir sagen, wenn man eben gut isst, gut schläft, hat man schon 80% gemacht.
Also eben das ganz tiefe Temperaturen, Baden oder dort sich aufhalten. Das ist ja ein Teil von diesen Longevity-Kliniken, die jetzt überall aufkommen, oder?
Ja, dort ist es erwiesen mit mehreren Studien, dass es wirklich entzündungshemmend ist. Also es sind nicht nur Leistungssportler, die dort regenerieren, sondern auch PatientInnen, die Entzündungskrankheiten
haben. Und wie genau spielt sich das dort ab? Wie lange ist man dort drin?
Zuerst 1 Minute 20, minus 20 Grad. Und dann wandert man in eine mittlere Kabine, dort ist schon minus 60, nochmal Minuten. Und dann geht es eben in die 120, wo man 3 Minuten verbringt. Und da, also bei mir ist das so, da habe ich einen Coach, der von draußen mit dem Mikrofon reinredet und sagt, jetzt musst du dich ein bisschen bewegen, du dich abklopfen. Also er beschäftigt einen, dass man gar nicht realisiert, wie kalt das eigentlich ist.
Ah ja, machst du das auch?
Ich mache es so, aber ich mache es mehr auf die natürliche Art. Ich gehe einfach in die Aare. Jetzt im Winter ist das eine super Art. Und wie lange ist es relativ einfach, bis man richtig anfängt zu zittern und richtig kalt hat.
Und wieso? Was ist denn die Reaktion vom Körper auf das? Wenn man sagt, so tiefe Temperatur. Gefriert einem dann nicht alles im Körper ein?
Scheinbar doch, tatsächlich. Also eine hautnähe Oberfläche, ja. Aber also das Entscheidende ist, dass wir mehr Wärme generieren. Also wir aktivieren das braune Fett, aktivieren, das weißes Fett verbrennen.
Also erklär mal, was ist der Unterschied zwischen braunem und weißem Fett?
Das weiße Fett ist wirklich wie der Anker um den Bauch. Also es ist einfach ein reiner Energiespeicher.
Und also braune, nicht gut?
Ja, es ist nicht nur nicht gut, also für Jäger und Sammler wäre das ein super Energiespeicher für einen Notfall.
Okay.
Aber wir haben das braune Fett, das eine viel höhere Anzahl an Mitochondrien hat. Und die können eben das weiße Fett verbrennen und so die Wärme erzeugen, die wir auch brauchen, wenn wir eben zittern, aber wir müssen zittern.
Okay. Also, das habt ihr ja im Gesundheitszentrum, so eine Anlage?
Kommt.
Ah, kommt?
Ja.
Aber wir sind direkt neben dran.
Also, ihr müsst es haben. Offenbar ist das jetzt etwas, was man muss haben, weil die Leute auf das abfahren, oder?
Ja.
Fragen das?
Also, wir haben, bevor wir installiert haben, schon die ersten Anmeldungen. Auch Sportmannschaften, IB, die bei uns jetzt schon von der ersten Mannschaft Spieler sich angemeldet
haben. Ja, die brauchen das, die verlieren
ja. Genau, ich habe gesagt, kommt früher, dann seid ihr davor.
Also, und was sonst noch, was du geändert hast?
Also ich würde nicht sagen, es geändert, sondern geschärft. Das ist mein Umgang mit den Mitmenschen. Achtsamkeit auch gegenüber mir selber, also vom Körper hören.
Und wie machst du das?
Wirklich auch Zeit einschalten für mich. Ich sage dem Ich-Zeit, also Zeit, wo ich nichts mache, einfach in den Wald gehen, herhocken oder an einem Fluss sitzen und dann eher versuchen wahrzunehmen, eher Fragen stellen, ja, was das, was ich jetzt beobachte, was hat das mit mir zu tun? Also dass ich ständig im Intellekt bin.
Und du, was machst du in diesem Bereich? Achtsamkeit, Awareness.
Genau, das ist einfach ganz, ganz ein wichtiger Teil auch von unserem Buch, weil wir haben ja einerseits so den Trend, alles zu messen, also jeden Vorgang vom Körper wollen wir irgendwie abbilden, alle haben eine Smartwatch oder was auch immer.
Hast du die?
Ja, die habe ich auch, aber...
Und was schaust du da an, Amis?
Also es gibt sicher Sachen, die man messen kann, die spannend sind.
Etwas also, sag es doch konkret.
Wie der Ruhepuls oder die Herzratenvariabilität.
Gut, das sind einfache Sachen, oder?
Genau, oder dann auch, wenn man trainiert, was hat man für einen Puls, das macht sicher sehr, sehr viel Sinn, aber wir müssen auch wieder unser Körpergefühl schulen und da gilt es eben auch mal, die Messinstrumente wegzulegen und dort ist Achtsamkeit sehr, sehr wichtig.
Aber Zuckerspiegel, du musst auch messen.
Das tue ich nicht messen, kann man durchaus zwischendurch machen. Es gibt die Sensoren, die sehr, sehr spannend sind, eben was, wenn man etwas isst, also ein Stück Brot oder was hat das für Auswirkungen auf den Zuckerspiegel? Kann man durchaus mal machen, aber ich würde es nicht
also
machen.
Also in eurem Buch sind ja ganz klar in Sachen Zucker. Das ist Gift, oder?
Absolut. Zucker, also auch wieder, es kommt sehr auf die Situation drauf ab, wieder für einen Notfall absolut sinnvoll, aber wir haben so ein Übermass an Zucker, wo wir eben nicht verbrauchen und das wird einfach abgelegt.
Und ich rede auch vom versteckten Zucker. Wo ist der am meisten? Wo muss man den am meisten meiden?
Überall, wo es verarbeitete Lebensmittel hat. Also sei es Salatsauce, Fertiggericht und so weiter. Je mehr das Gericht verarbeitet ist, desto mehr Zucker hat es drin, kann ich sagen.
Also, euer Buch heisst 2.0, das heisst, es geht weiter. Was ist denn das, wo es weitergeht? Wohin geht es?
Also eigentlich haben wir zurück.
Zurück?
Zurück zu unserer Natur. Wenn wir jetzt die Trends anschauen von verjüngtem Blut, Einspritzen oder Medikamente nehmen. Ich möchte mir nicht darum Sorgen machen, wie dass ich möglichst lange am Leben bleibe, sondern ich möchte an die Stärke von meinem Körper glauben und der das Potenzial rausholen.
Eben, es gibt ja die beiden Begriffe Lifespan und Healthspan. Lifespan ist die Lebenszeit. Mhm. Aber wichtiger ist noch die Healthspan, die gesunde Lebenszeit. Und dass man diesen Teil vom Leben verkürzt zwischen Healthspan und Lifespan, den ich in meinem Buch auch ein bisschen ausführlich behandelt habe, da sind wir auch gleicher Meinung.
Absolut, du hast das in deinem Buch wunderbar beschrieben. Es geht darum, mit dem Lebensstil die Healthspans zu verlängern, damit wir möglichst lang nicht nur leben, sondern eben auch etwas vom Leben haben.
Also, da gibt es aber noch Sachen, eben der ganze Begriff Longevity ist jetzt verbunden mit den Methoden, die kommen, wo natürlich zum Teil auch lukrative Geschäfte dahinterstehen, zum Beispiel Biohacking. Was ist das und wie schätzt ihr das ein?
Ja, weißt du.
Das ist ja genau so ein Modebegriff, eigentlich wie das Longevity, wo es einfach auch darum geht, unsere Natur ein bisschen zu überlisten oder echt das Beste aus unserem Körper rauszuholen. Man könnte auch sagen, gewisse Inhalte von unserem Buch sind sicher auch Biohacking.
Also was macht man? Also Biologie wird irgendwie angeschaut und versucht man zu verändern. Die biologischen Daten, oder?
Genau, also wir können jetzt, wenn wir wieder zurückgehen, auf zum Beispiel frieren mit dem braunen Körperfett oder eben, dass zum Beispiel das Einfluss hat auf die Insulinsensitivität, dass wir einfach nachher weniger Insulin brauchen und so weniger Diabetes anfällig sind. Also das kann man schon auch als Biohacking bezeichnen.
Und da sind wir nicht dagegen?
Grundsätzlich nicht. Was wir uns mit dem Longevity 2.0 ganz klar abheben wollen, ist so von dieser ganz klassischen amerikanischen Bewegung, die sehr halt über das Labor, sehr fest über Medikamente wollen. Wir probieren es halt möglichst über eine natürliche Art.
Also eben zum Beispiel die Supplements, oder? Was muss man schlucken? Der Brian Johnson, wo ja alle, die sich mit dem beschäftigen, den kennen, oder? Der sagt, ja, ich will nicht sterben, hat die Bewegung gemacht, don't die, also stirb nicht. Und der nimmt ja morgen etwa 50 Supplements und am Mittag 50 Supplements und so. Was haltet ihr von dem?
Ja, das Spannende an ihm ist, dass er alles frei dokumentiert. Darum ist es spannend.
Es gibt eine Serie in Netflix, wo man das anschauen kann.
Genau.
Würde ich also empfehlen. Und dann kann man noch schauen, was das sonst mit seinem Leben macht. Ist nicht alles gut.
Genau. Und supplementieren ist immer eine Frage. Ja, wenn ich einen Mangel habe, kann das schon durchaus mal sinnvoll sein. Für uns geht es aber sehr fest darum, was immer möglich ist, über eine natürliche Ernährung abzudecken.
Mhm. Aber gewisse Supplements, also zum Beispiel Professorin Bischof Ferrari hat ihre Studie gezeigt, offenbar Vitamin D oder Omega 3, das ist etwas, das wirklich Effekt zeigt.
Wir landen genau dort. Also die zwei würde ich jetzt auch empfehlen, also besonders im Winter Vitamin D, das wir wirklich nicht gut selber herstellen können, weil uns das Sonnenlicht dann fehlt.
Mhm.
Und doch, es ist so wichtig für ganz viele Prozesse in unserem Körper, wo ich denke, da macht es eben Sinn.
Und was ist mit Implantat? Was haltet ihr von Implantat?
Kommt immer darauf an, hat es einen medizinischen Hintergrund oder auch, ist jemand unwohl mit seinem Körper, hat das wirklich eine Verbesserung vom Körpergefühl, dort kann das durchaus sinnvoll sein. Ganz generell muss man sicher auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Ist halt auch sehr ein Business dahinter geworden.
Eben, das Business. Also die Leute, vor allem von Silicon Valley, über die ziehen da ziemlich her, oder? Wo das Ganze natürlich ein Hype geworden ist als erstes, weil das sind ja dort die reichsten und heissesten Leute von der Welt. Mindestens fühlen sie sich so, als Zitat bei mir im Buch, wo das irgendwie zusammenfasst. Als wir jung waren, wollten wir reich werden. Jetzt, wo wir reich sind, wollen wir jung sein. Genau. Oder? Kann man das so? Das ist irre, oder?
Es ist irre. Und das erste finde ich dabei, oder, dass sie selber genau haben begriffen, was sie da machen. In Silicon Valley ist die grösste Waldorfschule. Also, sie schicken die Kinder in Schulen, wo das Handy nicht auftaucht und man eigentlich sehr bewusst lebt.
Aber absolut paradox. Für sich selber oder für ihr Business, weil sie investieren dort natürlich auch. Und jetzt habe ich gerade diese Woche ein Inserat gesehen in der NZZ, ganzseitig von der Zürcher Kantonalbank und Swiss Canto, der Stadt. Warum nicht jetzt in Healthy Longevity investieren? Wir machen mehr aus Ihrem Portfolio mit dem Themenfonds Healthy Longevity. Also jetzt wird das schon als Investitionskategorie neu angeboten, nachdem Nachhaltigkeit offenbar nicht mehr so funktioniert. Was sagen Sie da dazu?
Man kann aus allem Geld machen und natürlich ist das jetzt ein riesen Trend. Und man sieht auch, was hinter dran für Apparate stehen. Also klar kann man da jetzt richtig Geld verdienen. Und erst recht finden wir, hey, ist alles nicht nötig, wir können zurück zu unserer Natur und wir haben alles da.
Habt ihr dann mal so eine Longevity-Klinik mal besucht und noch ein bisschen angeschaut?
Nein, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen in unseren Ausbildungen. Ich war zum Beispiel auch so in einer Intermittent Living-Woche, wo man einfach mal wie Jäger und Sammler gelebt hat, wo auch so ein bisschen die Basisbilder von vielen Dingen, die wir in unserem Buch empfehlen. Und das haben wir auch im Buch probiert zu
darstellen. Also, das müssen wir noch ein bisschen vertiefen. Machen wir zwischen der Musik, was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist Tennessee Whiskey von Chris Stapleton.
Honey, I stay
Bei mir ist der Marco Murphy und der Christian Finger sind das Buch geschrieben, Longevity 2.0. Und es ist ein unglaublich aufwendig gemachtes Buch, 450 Seiten. Aber man muss es ja nicht von vorne bis hinten lesen, sondern kann einzelne Kapitel rausnehmen. Und da schreibt er eben unter anderem über Zucker oder einen speziellen Satz, Christian, den ich von dir gelesen habe. Wenn das Belohnungssystem ständig Zucker, Likes und Netflix bekommt, bleibt für Immunsystem und Reparatur nichts mehr übrig. Was heisst das?
Genau, also unser Hirn ist von unseren Vorfahren darauf programmiert, dass es Zucker eigentlich super findet, weil Zucker hat es früher nie einfach in den Massen gegeben, die wir es heute haben. Und unser Körper ist ständig ein bisschen in einem Energiekonflikt. Also welches System bekommt wie viel Energie? Und wenn die Energie halt mehr ins Hirn geht, dann fällt sie am anderen Ort.
Und das Zucker geht mehr ins Hirn?
Das muss nicht zwingend sein, aber mit unserem sehr stressigen Leben tragen wir halt schon dazu bei, dass unser Hirn sehr viel Energie verbraucht.
Also ihr plädiert für Hunger, oder?
Genau, also nicht immer, aber zwischendurch mal Hunger haben, ist etwas sehr, sehr gesundes.
Also du erwähnst ja Okinawa, wo du gewesen bist. Ja. Und Okinawa ist ja immer auch erwähnt, wo das der Ort, wo die Leute länger leben, weil sie eben Hunger hatten, weil das eine Armutsregion ist. Aber das ist heute ja ganz anders. Die Jungen sind dort im Fastfood. Und ich glaube, das ist sehr viel Übergewicht, oder?
Das ist das Traurige. Also auf Okinawa sind die grössten amerikanischen Bases. Darum hat Okinawa auch die höchste McDonald's-Dichte von Japan. Und das sieht man eben. Die Jugendlichen sind eben nicht mehr so gesund wie die Alten.
Aber haben sie sich nicht irgendwie eben das Vorbild genommen, was ihre Vorfahren hatten? Sie haben eben gesagt, jetzt können wir essen. Die haben nichts gehabt. Die haben das nicht wollen, wenig essen.
Ich denke, man ist das, was man am nächsten zur Verfügung hat. Und der Zucker, der ist wieder der, der reizt. Also ich glaube, dort sind Japaner genauso anfällig wie wir auch.
Und was haltet ihr denn von Intervallfasten?
Eine gute Sache.
Ist das nachgewiesen? Weil ich habe da unterschiedliche Studien gelesen.
Ja, das ist eigentlich relativ gut dokumentiert und nachgewiesen heute. Auch da, ich würde es nicht immer machen. Es gibt gewisse Momente auch, oder gewisse Krankheiten.
Machst du es?
Ich mache sie sehr, sehr regelmässig. Ich mache es so 3-4 Mal in der Woche.
Also wie denn? Also isst du, wenn es zum letzten Mal am Abend?
So auf die 8 Uhr und dann ist sie meistens einfach wieder zu Mittag oder erst so halb 2 wieder. Aber das ist, ja, zum Beispiel am Morgen nicht so Hunger, darum fällt mir das einfacher.
Aber ein grosses Abendessen, oder wie?
Normal, also. Genau. Mhm.
Aber gleich, also du hast das Gefühl, man sollte Hunger haben. Zwischendrin, weil was löst der Hunger aus im Körper?
Ja, man schüttet Dopamin aus. Also für uns ist das eine Art Not. Das Dopamin macht uns neugierig. Wir geben uns auf die Suche. Und darum ist es auch wichtig, also wir sollten immer in den Zustand finden, wo wir auf eine Art leiden. Und das kann Kälte sein, das kann aber auch Hitze sein, wo wir auch Schatten suchen. Aber wenn uns einfach alles serviert ist, wie im Schlaraffenland, dann haben wir auch keinen Grund mehr zu bewegen. Und das macht unglücklich.
Aber dann heisst das also, man muss asketisch werden? Oder das fordert ihr?
Nein,
das,
ich
mache es so. Wo ist denn der Genuss? Der steht einem nicht mehr zur Verfügung, oder?
Extrem wichtig, dass man genießt. Darum würde ich dir auch empfehlen, wenn du Pilates nicht gern hast, ja, mach etwas, was du gern hast, aber beweg dich. Das ist mir eine Aufgabe.
Ich habe das nur geschrieben in meinem Buch, dass ich Pilates mache, weil das meine Frau mir empfohlen hat. Und weil man muss diszipliniert sein. Eigentlich als Beispiel, genau, für Disziplin.
Ja, nein, ich finde, es braucht wirklich auch der Genuss dabei. Es ist mehr ein Mindset-Ding. Also bei mir ist es so, dass ich Hunger nicht mehr als etwas Schlimmes oder Schlechtes empfinde, sondern es ist für mich ein bekanntes, gutes Gefühl. Ich habe so das Gefühl, ja gut, jetzt arbeitet mein Körper für mich, er kann jetzt verdauen, der Darm kann sich beruhigen. Und wenn ich das so anschaue, dann ist das
eben... Aber kannst du dann schlafen, wachst du dann aber auch auf, hier und da, dann hast du Hunger.
Oh ja.
Mitten in der Nacht.
Ich darf jetzt gar nicht sagen hier, aber ja, ich gehe oft in den Kühlschrank und esse das Joghurt.
Das ist erlaubt. Also,
mir ist auch wichtig zu sagen, dass wir nicht radikal unterwegs sind, dass wir finden, hey, find deine richtigen Tools, die für dich stimmen, und du musst dir nicht etwas aufzwingen, was einfach ja, auf Zwang basiert.
Also eben, aber eben, es geht dann doch in eine spezielle Richtung, wenn wir von diesen Kältekammern gehört haben. Also, ich schreibe da über Slow Sex. Was ist jetzt das im Zusammenhang jetzt mit eurem Konzept?
Ja, auch hier geht es sehr stark um Achtsamkeit. Wir sind in einer sehr übersexualisierten Gesellschaft. Und da geht es auch wieder darum, zum Beispiel, bevor man sich begegnet, einfach mal ganz achtsam in die Augen schauen, sich ganz neu lernen kennen. Und auch da wieder ein anderes Bewusstsein für den Körper und auch für den Körper für das Gegenüber zu bekommen.
Gut, also, und dann sagen die Social Media des Teufels, oder?
Würde ich nicht so sagen, dass Gott des Teufels ist, sondern wir müssen einen bewussten Umgang haben damit. Und es ist Kilt extrem
Resilienz schreiben da.
Ja, es ist extrem schwierig, mit dem umzugehen, weil natürlich wieder ist das im Silicon Valley, es sind Mechanismen, die man auch in der Geldspielindustrie braucht. Also man versucht bei uns die Jäger- und Sammlermuster wieder zu triggern und also mir persönlich auch verwünscht es immer wieder.
Mhm. Also dann sagst ja du auch, du tust vor allem verzichten. Du willst verzichten zwischen denen. Verzicht ist ein Prinzip bei dir. Weniger essen, zwischen denen kein Training, viel Schlaf und so, weiter und so fort, oder?
Also ich bin ein ganz grosser Genussmensch. Das klingt für mich jetzt recht krass, wie du es beschreibst. Es ist eine Frage vom Mass, aber es braucht es. Also ich behaupte, umgekehrt sind wir viel zu fest einfach im in der Komfortzone innen. Wir sind nicht mehr so schnell bereit, uns zu bewegen. Also, ich möchte nur aufrufen, du geniessen, du entspannen, das ist ein extrem wichtiger Teil, aber geh auch aus der Komfortzone raus.
Also, eben, dass du sagst, zum Beispiel, du trainierst eine Zeit lang nicht mehr. Oder isst eine Zeit lang nicht mehr. Das machst du, glaube ich, ganz bewusst.
Ja, das mache ich bewusst, das ist so. Aber auch
kein Handy und keine Ablenkung und so. Genau. Du musst dich ausklinken.
Ich sage, oder wir haben ganz viel Technologie und Errungenschaften, die uns wirklich helfen und uns unterstützen. Aber ich nenne die Krücken des Alltags. Also, wir müssen aufpassen, dass wir bei dem nicht degenerieren. Weil, also, wenn ich jetzt immer nur die Rolltreppe nehme und so, dann habe ich die Chance, nicht mehr meine Beine zu brauchen.
Gut, also ich laufe, das Einfachste ist immer Stegenlauf. Also, das habe ich mir seit 50 Jahren gewöhnt. Also, beispielsweise bei Sat.1, wo ich Geschäftsführer war, habe ich mein Büro im 5. Stock gehabt, bin immer raufgelaufen. Die haben das Gefühl, der spinnt.
Nein, aber nicht.
Ja, wir sind doch
der Schlauste hier.
Wir sind doch in Zürich im Halbbahnhof die Stege drauf gelaufen und wir waren sehr einsam auf der Stege.
Gut, aber ihr sagt ja auch, ihr trainiert Spitzensportler. Was für die Spitzensportler? Aus welchem Bereich?
Bei mir natürlich aus dem Kampfsport vor allem, aber nicht nur.
Genau, ich bin Chef Leistungssport im Wasserspringen. Habe dort auch mit Spitzensportlern zu tun und auch als Sportpsychologe in den unterschiedlichsten Bereichen.
Und da sagen die, ihr sagt euren Leuten, wetten, dass du bessere Leistungen bringen wirst, wenn du ein Drittel weniger trainierst. Das klingt irgendwie unglaubwürdig, oder?
Genau. Im Moment ist so der Trend, dass man sehr, sehr stark auf das Training fokussiert, dort probiert alles rauszuholen. Man darf aber nicht vergessen, die Adaptation vom Körper, also was passiert dann mit dem Training, das passiert eigentlich in Phasen von Ruhe. Und dort legen wir viel, viel zu wenig Wert drauf.
Also das heisst, die Leute trainieren zu viel und haben zu wenig Ruhe und nicht umgekehrt.
Vielleicht ist es gar nicht zu viel Training, aber wenn man nicht die nötige Regeneration oder auch nicht bewusst regeneriert, dann kann einfach der Körper gar nicht den Trainingsreiz verarbeiten.
Also, das sind alles Sachen, die eigentlich normal tönen oder weitergehen. Also kein Wunderding bei Longevity. Reden wir über das doch auch, vor allem jetzt auch für ältere Leute, weil ich habe das Buch geschrieben, für Boomer-Leute über 60. Wenn wir schauen, was ihr da davon haltet und wo wir zusammenliegen und wo wir vielleicht andere Meinungen haben oder zu anderen Schlussfolgerungen gekommen sind. Was ist der erste Titel?
Das ist Harvest Moon von Neil Young.
Bei mir sind die Autoren vom Buch Longevity 2.0. Ich habe ein Buch geschrieben, das heisst «Hallo Boomer, so genießt du deine Bonusjahre». Es nimmt natürlich Wunder, was haltet ihr von meinem Buch? Wir sind ja fast gleichzeitig rausgekommen.
Also, was mir gerade ist aufgefallen, der Titel stimmt für mich nicht, weil das betrifft nicht nur Boomer, was du schreibst. Das ist viel, viel früher schon relevant. Mhm. Alles, wirklich alles.
Also ich habe natürlich vor allem jetzt für Boomer geschrieben, weil die kommen jetzt in ein Alter rein, 60 plus, wo die Probleme immer ernsthafter werden. Und natürlich, je früher man anfängt, umso besser.
Ja, das glaube ich. Und doch, man merkt, dass sich jetzt jüngere Leute früher einfach Gedanken machen, ja, wie werde ich gut alt, wenn man weiss, unsere Lebenserwartung steigt.
Die steigt laufend eben, und die gesunde Lebenszeit, eben die Healthspan muss ja verlängert werden. Vor allem bei Frauen ist die Zeit zwischen Healthspan und Lifespan viel zu lang. Also die ganze Pflegezeit, die muss man einfach irgendwie möglichst kurz halten.
Genau, und du hast das auch sehr, sehr schön beschrieben in deinem Buch, dass es eben... Wir sehr lange davon ausgegangen, ja, es hängt einfach an den Genen, aber heutzutage weiss man, dass der Lebensstil einen sehr, sehr grossen Einfluss hat.
Also, und gibt es etwas, das ihr gefunden habt, ich habe das falsch verstanden oder falsch interpretiert?
Nein, ich habe eher noch Neues gelernt. Also zum Beispiel, du schreibst von der Schrittlänge, wie die abnimmt. Und dann habe ich gemerkt, stimmt. Und ich habe versucht, einen längeren Schritt zu machen und gemerkt, tatsächlich.
Also ich bin selber auf das gekommen und bin überrascht, dass so die einfachsten Sachen in diesem Buch, weil eben so Schlagwort, Schrittlänge, wenn man eben nicht sich darauf konzentriert, wird es immer kürzer. Aber auch etwas anderes, was ich da erwähnt habe, meine Liegestütze, die ich mache, das fasziniert Leute. Wo ich dann auf eine Frage hin mal gesagt habe, ich mache 70 Liegestütze am Tag. Das ist etwas, das offenbar eingeschlagen hat. Es sind eben doch, glaube ich, die einfacheren Sachen, genau, die eindrücklich sind.
Es ist genau die Summe von den kleinen Teilen, die es ausmacht. Ich glaube, dort müssen wir her, dass wir unser Verhalten anschauen und schauen, ja, was kann ich jetzt für mich tun? Also ich tue mir wieder mal das Zentrum, das darf ich auch, und überlege mir, was kann ich immer schon wollen oder was schaue ich eben ab von einem Kollegen, wo ich höre, 70 Liegestütze, das löst doch bei mir aus, auch kann ich das auch, und dort reingehen.
Also man sollte auch gar nicht darauf hoffen, dass es da neue Wundermittel kommen, die dann die Lebenszeit um 10 Jahre verlängern, oder?
Nein, absolut nicht. In unserem Buch haben wir probiert, mit ganz vielen einfachen Übungen so zu helfen oder Ideen zu geben. Es soll nicht belehrend wirken, sondern es soll wirklich Ideen geben. Eine spannende Untersuchung oder eine ausprobierte Übung, die wir in unserem Buch haben, ist, lass wieder mal die Musik von deiner Jugend. Und das zeigt zum Beispiel, dass auch die Schrittlänge nirgend automatisch länger wird.
Ja, und die Musik von der Jugend kann man ja bei Radio 1 hören, weil die Zeit, eben, die wir nicht erlebt haben, 70er Jahre, 80er Jahre. Also ich habe gerade das letzte in eine Anthologie von den Beatles habe ich gesehen. Die haben innerhalb von einem Jahrzehnt sich so entwickelt, 60er Jahre, das war alles innerhalb von einem Jahrzehnt. Und es ist immer noch Musik, die da ist, die alles überragt. Ich weiss nicht, wie das bei euch ankommt.
Also, und weiter gesagt noch, ich finde, nachher ist auch nicht mehr viel passiert in Musik.
Ja.
Also, das ist verrückt.
Eben, also die Beatles und Rolling Stones und aber auch der Bob Marley und so, die sind geblieben und die sind noch da. Und wenn man sich mit dem beschäftigt, dann haben das Gefühl, dann macht man sich selber etwas Gutes.
Ja. Das glauben wir, auch wie du auch schreibst, mit welchen Leuten sie Zeit verbringen, was die für
mit
Themen haben.
Jüngere Leute genau machen das auch. Also eben die nur im Altersheim sind und nur alte Leute um sich haben, die haben gerade auf der kognitiven Ebene natürlich zusätzliche Probleme.
Genau, und es ist so wichtig, dass man einen Sinn im Leben hat, eine Aufgabe hat, dass man etwas hat, wo man dafür sich begeistern kann, das ist wahnsinnig entscheidend.
Also, das habe ich versucht, so zu beschreiben. Ihr habt das ein bisschen ausführlicher gemacht. Und die Frage ist natürlich jetzt, wenn Artificial Intelligence, wo ja alles soll verändern, kommt richtig, wird das aber auch im Bereich von Longevity etwas verändern? Was meinen ihr?
Ich denke, ganz sicher. Ich denke, der grösste Vorteil ist ja, dass man sehr früh schon Muster erkennen kann, die man sonst in der Untersuchung einfach nicht merken könnte. Und dort, denke ich, ist schon eine grosse Chance. Also Früherkennung und Prävention in dem Sinn, da, denke ich, müssen wir heranschauen.
Also ist es denkbar, dass in den nächsten 15 Jahren da Revolutionäres passiert in diesem Bereich?
Also wenn ich lese und höre in Podcasts, was da im Moment die Entwicklung ist, denke ich ganz klar ja.
Okay, und in der Zwischenzeit muss man sich selber schauen Oder wie ich schreibe, man ist sein eigenes grösstes Projekt und man sollte möglichst früh anfangen. Übrigens, mein Buch ist ja nach 10 Tagen die erste Auflage ausverkauft gewesen, was uns völlig verblüfft und überrascht hat. Jetzt ist 2 Wochen gegangen, bis die zweite Auflage da war. Es ist seit Mittwoch in den Buchläden und heisst also «Hallo Boomer, so genießt du deine Bonusjahre». Eure Bücher oder euer Buch, das kann man empfangen oder kann man kaufen und lesen. Ist ja auch eine Buchhandlung.
Ja. Genau, ist auch eine Buchhandlung. Und jetzt gibt es ja auch noch das E-Book. Das könnte jetzt sogar rauskommen.
Genau. Bei mir gibt es noch ein Hörbuch. Machen Sie das auch noch?
Also, wir haben darüber geredet, aber jetzt brauchen wir mal eine Pause.
Also, ich mache ein Hörbuch mit Artificial Intelligence auch noch.
Wow.
Wo ich das lese und doch nicht lese. Es ist crazy, was heute alles abläuft. Aber das gibt es dann nächste Woche. Darüber informieren wir hier bei Radio 1 noch ein bisschen später. Danke vielmals dir, Marco, dir, Christian. Ich habe noch einen Musiktitel zu gut.
Das ist «First Begun» von PJ Morton.
Okay, das war der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
No one makes me feel the way you do inside. And I don't know what I would do without you. And that's no lie. If I die, I'd hope to find you in another life. So we could fall again. Be the way we were when we first began. Like the first time that I ever saw you smile. I want that feeling again. Be the way we were when we first began. Yes, we've got something special. Let's hold. Oh, don't it, don't let go. And I'll never find another like you. And this I know. I hope to find you in another life. So we can fall again. And be the way we were when we first began. Like the first time that I ever saw you smile. I want that feeling. Be the way we were when we first began. 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 If I die, I hope to find you in another life. So we could fall again. Let's be the way we were when we first began. The first time that I ever saw you smile. Give me that feeling again. Let's be the way we were when we first again. We'll be right back.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.